Piratensender, Powerplay, der beste Podcast der Welt. Gesellschaft und Politik, das ist unser Feld. Diskutieren, analysieren, wir bleiben immer echt. Piratensender, Powerplay, das politische Gespräch.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Piratensender Powerplay. Diese Woche mit endlich neuer Intro-Musik. Es war ja lange ein Stachel in unserem kreativen Fleisch, dass wir von Folge 1 an für 4000 Folgen die gleiche Musik hatten. Und jetzt haben wir uns wochenlang zurückgezogen. Deswegen konnten wir letzte Woche und haben was komponiert. Samira und ich. Und das ist doch schön, oder Samira?
Ich habe einen Ohrwurm. Es ist wunderschön, ja, komponiert. Das K steht für künstlich.
Es ist noch ein bisschen zu kurz, aber wir wollten euch schon mal sozusagen die Vorversion zeigen. So ein bisschen, sagen wir mal so, wie die deutsche Politik gegen die AfD. Es funktioniert noch nicht so richtig, aber immerhin hat man es versucht. Damit sind wir heute auch schon so halb im Thema, aber wir müssen natürlich erst klären, worüber wir heute nicht reden, Samira.
Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir nicht überlegt, worüber wir nicht sprechen.
Du bist eine Streberin. Du hast den Auftrag zu ernst genommen.
Ja, wirklich.
Ich sag dir, worüber wir nicht reden. Wir reden heute nicht darüber, dass du einen riesigen Karrieresprung gemacht hast. Raus aus dem kleinen Gebrauchspodcast am Ende der Woche. Rein in die künstlerische Leitung des Deutschen Filmpreises. Herzlichen Glückwunsch, Samira.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
Samira bestimmt jetzt wirklich, was da passiert, oder? Du bist jetzt Alleinherrscherin.
Kind of. Hat man mir zumindest so gesagt, auch wenn es sich noch nicht so anfühlt. Nein, ich darf mit Lars Jessen auf jeden Fall ein bisschen die Inszenierung des Abends.
Ein bisschen.
Ein bisschen.
So bescheiden.
Anbieten zu machen.
Da ist sie die Chefin der deutschen Oscars und immer noch so bescheiden.
Aber wen es interessiert, am 3.5. ist die Verleihung. Und wir versuchen alles, dass es richtig, richtig gut wird.
Und das kann man auch im Fernsehen gucken, oder?
Ja, es kommt linear abends ab 10 oder 11 und ansonsten kann man es auch gestreamterweise anschauen. Das geht auch.
Sehr gut.
Aber ich werde es noch ein paar Mal erwähnen, vermutlich.
Ich freue mich sehr drauf. Dazu Glückwunsch und natürlich noch Glückwunsch zum Internationalen Frauenkampftag.
Ich finde sehr gut, dass du es Internationalen Frauenkampftag nennst und nicht Weltfrauentag. Das finde ich sehr wichtig, weil natürlich es eine enorme Relevanz hat, den auch Streikaspekt nochmal zu betonen.
Ich hätte fast jetzt gerade gesagt, der Weltfrauentag ist die hässliche kleine Schwester des Internationalen Frauenkampftags. Aber das hässliche kleine Schwester ist ja auch schon wieder nicht gut. Sagen wir nicht mehr. Darf man gratulieren?
Ja,
sollte
ja,
man als Mann einer Frau gratulieren zum Internationalen Frauenkampftag? Irgendwie nicht.
Ich glaube, Friedemann, unwillentlich bist du hier in dieser Frage etwas auf der Spur, was wir gleich im großen Bezug auf unsere Frage rund um die Demonstrationen und Proteste besprechen werden. Denn wenn man zum Internationalen Frauenkampftag gratuliert, reicht das schon oder muss nicht auch der Kampf ausgefochten werden von allen? So, wo ist da die Grenze? Also ab wann hört es auf, ein Zelebrieren des Protests zu sein und ab wann wird es ein antifaschistischer Protest im klassischen Sinne? Und natürlich kannst du gratulieren, wenn du aber dich auch eben mindestens genauso dann engagierst und einsetzt innerhalb dieses Frauenkampftages, aber eben nicht nur am 8. März, sondern eigentlich immer. Das heißt, jein, du darfst gratulieren, nur wenn du aber auch das ganze Jahr den Kampf mit ausfechtest, glaube ich. Das wäre die Antwort.
Das ist eine Definition, die mir eingeht. Dann lass uns darüber sprechen, worüber wir heute sprechen. Wir wollen ein bisschen darauf schauen, was ist denn jetzt eigentlich passiert in diesen knapp 2 Monaten der, sagen wir mal, antifaschistischen, jetzt hätte ich fast gesagt Erweckung, auch keine gute Vokabel in dem Zusammenhang, des antifaschistischen Aufbruchs in Deutschland. Hat man jetzt die AfD besiegt? Wahrscheinlich nicht. Wo stehen wir da? Wir haben 2 Beobachtungen mitgebracht, von denen wir ausdenken wollen, was müsste jetzt passieren, gesellschaftlich wie politisch und weiter. Was passiert denn schon auf den Straßen? Natürlich neben den antifaschistischen Protesten sind ja auch die Bauernproteste wieder eskaliert. Und da gibt es einige Fragezeichen. Da habe ich einige Fragen an dich, Samira, unangenehme Fragen, Fragen, die du mir hoffentlich beantworten kannst. Womit fangen wir an?
Lass uns gerne über die Proteste sprechen. Und ich habe nämlich an dich als Protestexperten, der du ja jetzt sein wirst, in meiner Definition, weil du hast ein Buch über Protest geschrieben, das nächste Woche rauskommen wird.
Und deswegen, am 14.3.
Am 14.3. Deswegen bist du fortan natürlich mein Protestexperte, mein persönlicher. Was ist der Unterschied zwischen Protest und Demo?
Ich bedanke mich für diese Frage, möchte sie gerne beantworten. Dafür muss man aber allerdings kein Buch geschrieben haben, finde ich, über Protest. Das kriegt man auch so hin. Jetzt, wo wir schon drüber reden, sage ich es jetzt nochmal. Das Buch heißt Was ihr wollt, wie Protest wirklich wirkt. Erscheint am 14.3. bei Ullstein. Ihr wisst das alle schon, weil ihr gut zugehört habt. Ihr könnt es jetzt vorbestellen. In manchen Buchhandlungen, wenn ihr das hört, kann man es auch schon kaufen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Da stehen viele Sachen drin, über die wir hier gesprochen haben und noch einige mehr. Ich habe gestern zum ersten Mal nach so 2-3 Wochen Pause das Buch wieder in der Hand gehabt, weil ich habe es jetzt auch schon in der Hand und habe drin gelesen und war selber überrascht, was da alles seinen Weg reingefunden hat und natürlich auch viel, worüber wir gesprochen haben und vieles andere mehr, wie man denn jetzt wirklich mit Protest effektiv etwas verändert und wie besser nicht, was Protest kann, was er darf, wo er gefährlich wird, wo er hingeht. Und ich habe natürlich auch versucht, die letzten Wochen der antifaschistischen Proteste, aber auch der Bauernproteste noch last minute da reinzubringen. Also auch dazu steht was drin. Und die Unterscheidung zwischen Demo und Protest habe ich tatsächlich nicht im Buch gemacht, aber das können wir gerne hier nachholen. Protest ist quasi der Oberbegriff. Also Protest ist jede Form von Meldung im politischen, die aktiv, die physisch wird auf irgendeine Art und die entweder ein Veto setzt, sagt, nein, das wollen wir nicht mehr. Armin Naseh hat es so schön formuliert, Protest ist der Vetospieler, den es in einer Demokratie eigentlich nicht geben kann, weil Demokratie eigentlich immer auf Konsens ist und eben diese klaren Ja-Nein-Schaltstellen eigentlich nicht kennt, außer dem Bundespräsidenten tatsächlich, möchte man anmerken, der aber davon sehr selten Gebrauch macht. Also der Bundespräsident könnte ja hat ein Vetorecht bei einem Gesetz, er könnte es nicht unterschreiben, dann geht es nicht. Alles andere sind immer sehr komplizierte Verfahren. Oder Protest kann natürlich auch etwas für sein, was eindeutig für etwas streitet, was bisher nicht möglich ist. Und die Demonstration ist ein Mittel des Protestes. Protest kann natürlich heute auch online passieren. Protest kann auch sehr still sein. Es muss nicht immer die große Eruption sein. Protest kann sehr aggressiv sein. Wir sehen das bei den Bauernprotesten. Protest kann sehr massenkompatibel sein, wie bei den Anti-AfD-Protesten. Und die Demonstration ist natürlich, da sie ja auch im Sinne der Versammlungsfreiheit eines der Grundrechte ist in einer Demokratie, wo man sehr gute Gründe braucht, um es abzuerkennen. Ja, also deswegen sagt man immer, Demos werden eigentlich nicht genehmigt, sie werden, wenn, dann nicht genehmigt. So, eigentlich darf man immer demonstrieren gehen in einem gewissen Rahmen. Deswegen ist natürlich Demonstration immer so das Erste, woran man denkt bei Protest. Weil es einfach das einfachste Mittel und hat ja auch eine gewisse Wirksamkeit, die wir hier im Podcast auch besprochen haben, über eine reine performative Demonstration der Demonstration hinaus. Über das reine, ja, wir sind da und wir sind so und so viele Hunderte oder Tausende, gibt es auch noch sehr konkrete Wirkungen. Ist das eine befriedigende Antwort?
Ja, total, absolut, weil ich glaube, das war etwas, was mich beschäftigt hat im Zuge der letzten 4 Wochen. Also wir haben die Situation nach den Massendemonstrationen in verschiedenen Städten in Deutschland und ich habe mich gefragt, erstens, wie werden jetzt diese Proteste oder Demonstrationen wahrgenommen, gesellschaftlich, zivilgesellschaftlich wahrgenommen, aber eben auch politisch verhandelt? Und was mir aufgefallen ist, im Zuge eines Abklingens einer Auseinandersetzung damit und auch des Abklingens der, ich sag's mal ganz vorsichtig, Euphorie, die irgendwie da war, diese zivilgesellschaftliche, wehrhafte Demokratie-Euphorie, an dessen Stelle so eine ganz seltsame Verschiebung insbesondere von Konservativen und rechten KommentatorInnen und PolitikerInnen kam in Bezug auf die Proteste, nämlich weil es nicht ignoriert werden konnte, also man konnte nicht sagen, das repräsentiert nichts oder das hat keine Bedeutung, man konnte es nicht kleinreden, man konnte es nicht wirklich gut desavouieren, dafür waren einfach die Massen zu groß. Also, weil man es nicht ignorieren konnte oder behaupten konnte, dass die Proteste inhaltlich nicht etwas vertreten, was ein Großteil der deutschen Bevölkerung unterstützt, musste man es neu framen. Und im rechten Diskurs ist eine ganz interessante, also interessant in Anführungszeichen, aber für uns vielleicht gut zu betrachtende Lesart entwickelt worden, indem man anfängt, diese Massendemonstrationen, und man muss auch sagen, das sind mitunter die historisch größten Massendemonstrationen der jüngeren Geschichte der BRD gewesen, in der Gesamtheit, wenn man jetzt eben alle Städte in den Zahlen zusammenzählt, zu verspotten. Es wurde gesagt oder so getan, als seien diese Demos gegen rechts eine eigene Form von unterwürfiger Staatshörigkeit. Also nach dem Motto, wer zweimal auf eine Demo rennt, der gehört schon zum Establishment, wurde so getan, als sei dieses Instrument des Demonstrierens im Rahmen des Protests eine verkappte Unterstützung des aktuellen Regierungsapparats, da ja nicht die aktuelle Politik an sich, also die Ampel beispielsweise, kritisiert wurde, sondern in diesem Fall die innenparlamentarischen AußerparlamentarierInnen, also die AfD, kritisiert wurden, die sich ja selber eben als eine Opposition wahrnehmen. Und dass medial zusätzlich eine sehr wohlwollende Selbstverständlichkeit in der Abbildung dieser antirechten Proteste erfolgte, verstärkte natürlich die Erzählung bei den Rechten einer in Anführungszeichen staatlich gelenkten Aktion oder einer staatsbefürwortenden Aktion. Und ich fand diese Verschiebung bemerkenswert, also anzufangen, etwas, das gelebte Demokratie ist, wie eine Demonstration, selbst als Mittel oder Ausdruck einer Staatshörigkeit zu framen, das undemokratisch ist oder gekauft ist oder systemkonform, das fand ich eine interessante, wie gesagt, nicht interessante positiv konnotierten Sinne, sondern negativ konnotierten Sinne, Rochade, das irgendwie neu zu labeln. Und dann kam ich eben auf die Frage, sind das Proteste gegen rechts gewesen oder waren es Demonstrationen, die demonstrieren, also zeigen sollen, dass in Anführungszeichen eine schweigende Mehrheit pro Demokratie ist, pro Zivilgesellschaft, pro Wehrhaftigkeit einer Demokratie. Und daher kam die Frage, was genau der Unterschied in Bezug auf diese Massendemonstrationen war. Also wo es auf, in Anführungszeichen, aufhörte, Protest gegen etwas zu sein und Demonstration von etwas, wie zivilgesellschaftlich wehrhaft wir sind.
Protest ist immer beides. Mhm. Protest ist immer, will immer was von jemand, also allermeistens der Politik oder der Regierung, manchmal auch Unternehmen oder andere Akteure so des gesellschaftlichen Lebens. Protest will aber immer auch was von sich selbst und etwas darstellen und etwas zeigen. Mhm. Etwas manifestieren. Und das fängt immer mit einer moralischen Verletzung an. Fängt immer mit einer Ungerechtigkeit an, die Menschen teilen. Und Menschen sagen, ja, das ist ein schlechter Zustand. Das wollen wir nicht mehr. Oder wir wollen darauf hinweisen erstmal. Das ist die allererste Aufmerksamkeit. Und deswegen heißt es auch Demonstration. Also es ist immer erstmal den Scheinwerfer auf diesen Missstand zu lenken und auf sich selbst, dass man sagt, wir sind die. Also wer sind wir? Muss man ja, wenn ein Kollektiv bildet, erstmal sagen, worüber definiert sich das? Das einfachste Kollektiv ist immer, wir sind die, die gegen X sind. So, wir wollen das nicht mehr. Und der nächste Schritt ist ja dann erst, und wir fordern von euch, dass ihr was tut oder uns dabei helft oder nicht weiter für X seid. Und der zweite Punkt ist ja dann immer, und da habe ich ambivalente Gefühle gegenüber dieser Beschäftigung mit den rechtspopulistischen Narrativen, die du gerade dargelegt hast, der Staatshörigkeit oder so. Denn einerseits kann man ihnen vielleicht, sagen wir mal, dankbar sein auf einer intellektuellen, analytischen Ebene, weil sie helfen dabei, die Position zu präzisieren und zu schärfen und zu klären. Und das ist immer die zweite wichtige Aufgabe von Protest. Er verdeutlicht diesen moralischen Konflikt, diesen politischen Konflikt, diese Ungerechtigkeit. Er macht es ganz eindeutig, sagt, das ist schlecht, bist du dafür oder dagegen? So. Er polarisiert auf eine produktive Art. Das hatten wir im Fall der Berlinale ja auch schon so ein bisschen besprochen. Weil sein eigentliches Ziel ist, dadurch erschwert er das Raushalten. Dadurch erschwert er die Indifferenz. So, du kannst dich dann nur noch dafür oder dagegen verhalten in dieser einen einzelnen Frage. Differenzierung ist immer wichtig, aber es gibt Momente und Fragen und Konflikte, die muss man einmal eindeutig machen, um sie zu lösen. Sonst kommt man nicht weiter. So, und deswegen will ich sagen, ja, danke, liebe Rechtspopulisten, dass ihr da sozusagen nochmal klar gemacht habt, wofür oder wogegen es geht. Ich würde nämlich sagen, du hast einmal die Vokabel staatsbefürwortend genannt, dass das sozusagen eine abschätzige Vokabel wäre, da würde ich sagen, ja, genau darum geht's. Ich bin staatsbefürwortend. Ich befürworte diesen Staat grundsätzlich in seinem System der Demokratie. Die funktioniert nicht immer gut, manchmal funktioniert sie sogar schlecht, aber sie ist zu schützen. Dazu gleich noch mehr zu dieser allereinfachsten Gleichung, die hinter diesen Protesten stehen muss und die, glaube ich, auch unsere weiteren Umgang in den Jahren und Jahrzehnten Kampf gegen Rechtsextremismus leiten muss, wofür diese Proteste auch gut waren. Aber nochmal zurück zu der Beschäftigung mit diesen rechtsextremen Erzählungen, weil dann daran kann man klären, okay, wenn wir etwas tun, wir gehen auf die Straße für die Demokratie gegen die AfD und ihr findet das schlecht, weil für euch ist das der illegitime Angriff auf eine legitime Opposition, dann würde ich sagen, ah, okay, danke, jetzt kommen wir der Sache näher, jetzt klären wir das. Für uns ist die AfD keine legitime Opposition. Deswegen muss man sie nicht behandeln wie andere Opposition. Gut, dass wir jetzt mal an dem Punkt sind, dass wir das mal ganz klar machen. Genau diese Klärung brauchen wir. Und andererseits würde ich immer sagen, was von dieser Seite kommt, was von Leuten, also wenn ich für die Demokratie auf die Straße gehe, wir alle, gegen Antidemokraten, was an Attacken darauf kommt, ist größtenteils egal. Es ist wirklich egal, es spielt keine Rolle. Es ist oft Zeitverschwendung, sich mit dem letzten Argument von irgendwelchen rechten Bloggern oder Twitterern oder so zu beschäftigen. Es hält uns eigentlich nur auf. Wenn es nicht zur Klärung der Positionen beiträgt, dann hält es uns auf. Und ich würde dann lieber weiter darüber reden, was man denn jetzt eigentlich konkret tun kann, als sozusagen immer wieder diese negative Energie aufzunehmen und zu sagen, ja, okay, aber dem Vorwurf, den müssen wir uns jetzt auch stellen, weiß ich gar nicht. Also würde ich immer sagen, was bringt das genau? Wenn mir jemand sagt, ja, das bringt das und das, dann würde ich sagen, okay, dann lass uns darüber diskutieren. Aber oft, glaube ich, machen die das ja auch nur, um uns zu verzögern und um den Protest zu schwächen.
Mhm. Ja, klar. Also natürlich ist das eine klassische Taktik, wirklich abstruse Takes anzubieten, deren Debunking oder deren Widerlegung viel mehr Energie kanalisiert, als sich dann auf das Proaktive, das Produktive zu konzentrieren. Aber ich fand, da war im Kleinen etwas, wo ich eine Befürchtung hatte, dass das so im Großen in die, sagen wir mal, bürgerliche Mitte doch reinsickert. Also die Vorstellung, dass der Protest so gesetzt ist, also dass in der Menge der Menschen, die da sind und die da waren und sich mobilisiert hatten gegen rechts, dass das so gesetzt ist, dass es fast schon Mainstream wird, in Anführungszeichen, protestieren zu gehen. Oder dass es eine fast Selbstverständlichkeit hat, auf der Straße zu stehen und zu demonstrieren gegen rechts. Und das ist natürlich der fatalste Eindruck, der entstehen kann, der aber von rechter Seite so gestreut wird. Und natürlich kann man sagen,
warum ist der Eindruck fatal, wenn antifaschistischer Protest Mainstream wird?
Wenn gedacht wird, dass es so selbstverständlich ist, dass man sich nicht mehr drum kümmern muss.
Ach so.
Das ist,
okay, das ist was anderes.
Das ist, weil ich finde, Ähnliches passiert manchmal auch im Zuge der Klimaproteste oder auch im Diskurs, im Klimadiskurs, dass gesagt wird, so, es wird sich jetzt drum gekümmert oder es waren doch jetzt schon ganz viele Menschen auf der Straße oder wir reden doch die ganze Zeit schon darüber. Jetzt muss ich mich als einzelner Bürger zivilgesellschaftlich nicht mehr so großartig damit auseinandersetzen, weil es ist gesetzt. Im Endeffekt, ne, überspitzt gesagt, das ist jetzt nicht meine Position, ich versuche Gedankengänge nachzuvollziehen, die dem dann folgen würden, wenn festgestellt wird, dass sogar ParlamentarierInnen oder RegierungsvertreterInnen auf den Demonstrationen mitgelaufen sind, was ich, by the way, kritisch sehe, um ehrlich zu sein.
Warum genau?
Weil es schwierig ist, wenn sie auf eine antirechte Demo gehen und sich gerieren als Personen, die sich gegen rechts verhalten, gegen Rechtsextremismus verhalten wollen und dann gleichzeitig aber selber Regierungsentscheidungen unterstützen, die ebenfalls reaktionär oder rechts sind. Also sei es eben eine strengere Abschiebepolitik oder Asylpolitik. Und natürlich sind sie gegen die AfD, weil sie als Ampel auch gegen die AfD sind, Regierungsvertreterin der Ampel. Aber sie können nicht 100% glaubhaft vermitteln, dass sie gegen eine rechte Politik auch sind oder gegen rechte politische Vertreter, wenn sie auch selber Entscheidungen unterstützen, die in sich recht sind und reaktionär.
Ich glaube, da müssen wir klären, worum es da gerade geht.
Bei den Massendemonstrationen oder
ja, bei den Massendemonstrationen und jetzt gerade in der politischen Arbeit oder in der Energie. Was wollen wir denn erreichen? Ganz konkret, was wäre ein Ziel, wo wir sagen, okay, jetzt hat dieser Protest und dieser Aufbruch gerade, jetzt war der erfolgreich.
Die Demonstration ist ja Ausdruck antifaschistischer Arbeit. Deswegen geht es einfach erstmal darum, die AfD zu schwächen, die Zahlen runterzubringen. Also es darf sozusagen ein Sonneberg sich nicht wiederholen oder die AfD nicht weiter erstarken. Und insgesamt ist das die Verteidigung einer wehrhaften Demokratie.
Genau, aber ich würde es da so konkret wie möglich machen. AfD bei 4%. Fliegt aus allen Parlamenten. So, das wäre ein Erfolg. Das wäre ein riesiger Erfolg. So, da wollen wir eigentlich langfristig hin. Ist wahrscheinlich fast unmöglich leider, aber das ist ja schon mal ein Ziel, auf das man sich einigen kann. So, und dann würde ich fragen, okay, was brauchen wir dafür? Wie hat es bisher funktioniert? Und wie kann es weitergehen? Und die erste Feststellung, die ich immer machen würde, ist, erstens mal ist Protest nie ein Sprint. So. Und es ist auch nie nur eine Disziplin, sondern Protest ist eigentlich, würde ich sagen, um in dieser leicht schiefen Metapher zu bleiben, ist eigentlich ein Zehnkampf und eine Disziplin ist ein Marathon zu laufen. Man muss quasi einen Marathon laufen und dann immer wieder muss man noch irgendwo drüber springen oder irgendwo drunter durchkrabbeln oder Sachen werfen. So. Das sind sehr viele verschiedene Ansätze. Mhm. Und ich glaube, man kann feststellen, wir sind gerade an einem Punkt in Deutschland, wo wir zu lange damit gewartet haben. Mit diesem Aufbruch und dieser Klärung und wirklich dieser Praxis, dieser antifaschistischen Praxis, nicht drüber reden, sondern wirklich handeln und Demonstrationen sind ein Handeln. Wir haben so lange gewartet, bis die AfD in Umfragen in manchen Bundesländern die stärkste Kraft stellt und es vielleicht auch wird. Wir haben so lange gewartet, bis sie Bürgermeister stellt, auch einen Oberbürgermeister. Wir haben so lange gewartet, bis sie in den sozialen Medien ganz klar führend ist. Es gab jetzt diese TikTok-Nachrichten, ne, dass die AfD da die anderen Parteien weit übertrumpft. Das heißt, dass sie es geschafft hat, in neuen aufkommenden, sehr mächtigen, sehr schnellen Medien eben ihre Inhalte zu verbreiten. Und kann man jetzt auch überlegen, ne, wie hat sie es geschafft? Wut, mal Skrupellosigkeit, mal Menschenfeindlichkeit, mal Lügen, gleich Erfolg. So, wir sehen also, die werden schlauer, die werden geschickter. Und wir sehen an manchen Orten, wie in der sächsischen Kleinstadt Großschirmer, da habe ich eine Geschichte gelesen, die mich wirklich fertig gemacht hat auf eine Art. Da hat sich der amtsinhabende Bürgermeister das Leben genommen, nachdem er lange von rechts angefeindet worden war, nachdem er schon nur noch mal angetreten war, weil er gesagt hat, bevor es einer von der AfD wird, mache ich es lieber nochmal. Das war 2018, Herr Schreiter hieß er. Und dann wurde ihm im Stadtrat also alles verunmöglicht. Der AfDler und seine Leute haben also mal Fundamentalopposition gefahren, wie es die Taz genannt hat. 6 Dienstaufsichtsbeschwerden gegen ihn eingereicht. Und dieser arme Mann, der alles versucht hat, was in seiner Macht stand, ja, sein depressiver Zustand hat sich wohl verschlechtert und das Ende ist sehr, sehr tragisch und jetzt ist der AfDler Bürgermeister. So, das ist der Zustand in Deutschland heute so. Und jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder gewöhnen uns daran oder nicht. So, und das ist ja einfach eine Entscheidung, die jeder und jede für sich treffen kann. Und wenn wir uns entscheiden, nein, wir wollen uns nicht daran gewöhnen, dass die AfD immer stärker wird, sondern wir wollen im Gegenteil, wir wollen sogar, dass sie schwächer wird, dann wäre meine These dafür, also dann kann man jetzt lange darüber diskutieren, wie man das macht, aber meine These wäre dafür, wir brauchen alle dafür. Und für die reine Arbeit gegen die AfD, gegen die Rechtsextremen, also vor allem gegen die AfD, weil die halt gerade am gefährlichsten, aber gibt es noch viele andere, wie auch dieses Geheimtreffen gezeigt hat, andere Gruppierungen, andere Kleinparteien, aber so, verdichten wir es mal auf die AfD. Und das ist ein Kampf, der ist so groß und so wichtig, dass für mich das Argument, da machen jetzt auch PolitikerInnen mit, die an anderer Stelle aber völlig kritikwürdige, schlimme Politik machen. Ehrlich gesagt würde ich sagen, auch da müssen wir uns entscheiden. Was ist uns jetzt gerade wichtiger? Und ich verstehe die Argumentation zu sagen, gerade mit Migrationspolitik stärkt man die AfD und gerade mit der Rhetorik, die im Umlauf ist, stärkt man die AfD, indem man zum Beispiel quer durch alle Parteien, gerade auch Bundeskanzler Olaf Scholz, Migration immer nur als Problem diskutiert und dadurch natürlich die Partei, die sich vor allem um Migration kümmert, die AfD, stärkt. Das ist schon völlig klar. Das ist alles richtig und das sollte man kritisieren. Das ändert aber nichts daran, dass wir die alle brauchen für den antifaschistischen Kampf. Weil ich bin fest davon überzeugt, wenn wir, weil du ja auch die bürgerliche Mitte angesprochen hast, wenn wir die nicht dazu kriegen, mit uns in Anführungsstrichen zusammen alles gegen die AfD zu tun, was wir tun können, dann verlieren wir und dann war es am Ende auch so ein bisschen egal, wer auf welcher Demo war.
Ja, aber das ist doch genau der richtige Satz, den du sagst, dann war es doch auch egal, wer auf welcher Demo war, wenn ich finde, der antifaschistische Kampf, der ausgefochten werden sollte von der amtierenden Regierung, ist doch politisch. Also die auch. Sind doch, nicht hauptsächlich. Wir wollen doch, was wollen wir denn von der Demonstration? Wir wollen doch wir benutzen das doch als Hebel, um eine Regierung auch dazu zu bringen, weniger rechts zu sein, weniger nah an der AfD, sich abzugrenzen, die Brandmauer aufzubauen. Und was bringt es mir, wenn dann amtierende PolitikerInnen auf der Demo mitlaufen, aber ihre Politik dann nicht das widerspiegelt?
Aber da sind wir an einem interessanten Punkt, weil ich glaube, es bringt sehr viel.
Wenn sie nicht politisch handeln, dann sehe ich die Übersetzung nicht der Arbeit, also dann sehe ich die Manifestierung der Energie der Demonstration nicht in der politischen Arbeit.
Aber genau deswegen habe ich ja gefragt, was ist denn ganz genau das Ziel erstmal? Also man kann ja auch mehrere Ziele haben. Natürlich sollte das Ziel auch immer sein, gar keine faschistische, rassistische, extremistische Politik überhaupt nur im Diskurs zu sehen. Völlig klar. Das ist aber ein anderes Ziel, als die AfD unter 5% zu bringen. So, das hat schon auch was miteinander zu tun, aber das sind erstmal zwei verschiedene Dinge, die man erreichen will. Oder?
Ja, jein. Also du kannst nicht sagen, wir sind daran interessiert, die AfD auf unter 5% zu bringen, die raus aus dem Bundestag haben und dann gleichzeitig woanders sagen und gleichzeitig müssen wir in großen Stile abschieben und damit auf dem Spiegelcover sein.
Und ich sage, ich widerspreche, doch, du kannst das schon machen. Ich halte es nicht, ich halte es nicht für moralisch integer. Ich halte es für falsch, politisch hochgradig falsch. Ich halte es auch, es ist auch strategisch nicht klug, weil wenn du das auf dem Spiegelcover sagst, dann stärkst du ja die AfD, dann schiebst du dir eher Stimmen zu. Trotzdem kannst du an anderer Stelle sinnvolle antifaschistische Arbeit machen, zum Beispiel auf eine Demonstration gehen. Das geht schon beides parallel. Und das machen tatsächlich die allermeisten Leute ja auch in ihrem Alltag. Die allermeisten Leute, die da demonstrieren gegangen sind, sind nicht so lupenrein in allen Bereichen ihres Lebens. Und natürlich sollte man von einer Regierung und von FunktionsträgerInnen da mehr verlangen, aber ich finde es wichtig, das erstmal sauber zu trennen, diese zwei Ebenen auch der Arbeit.
Es geht nicht um den Vorwurf eines performativen Widerspruchs. Es ist nicht, oh, du gehst auf eine Klimademo, aber gleichzeitig fliegst du in Urlaub. So, das ist nicht der Vorwurf. Das ist auch nicht der Vorwurf der Unglaubwürdigkeit, sondern wirklich, wenn wir über Wirksamkeit sprechen und was sind die Mittel, die funktionieren, um das zu erreichen, was wir haben wollen, dann habe ich den Eindruck, dass die Person, die das, was man erreichen will, mit ihrer Politik, sie haben ja Macht, Macht, die Sachen, Entscheidungen zu tragen oder eben nicht zu tragen, sabotieren, während sie gleichzeitig behaupten, es nicht zu tun, wenn sie mit auf der Demo laufen. Wie gesagt, es geht nicht um die Optik, die Ästhetik, sondern auch um die Wirksamkeit. Also es ist eine Form von Autosabotage. Und deswegen sehe ich das kritisch, das Mitlaufen.
Aber um ihnen das zu zeigen, um das, sie da verantwortlich zu halten, nutzen sie uns mehr auf der Demo als nicht. Allein schon deshalb, damit sie verstehen, damit wir in dem Dialog bleiben und es ausdiskutieren und genau an diesen Stellen klären und sagen, wenn wir das ernst meinen, den Kampf gegen die AfD, und in diesem Wir ist auch ein Olaf Scholz zum Beispiel, so, dann gehen gewisse Dinge nicht, dann geht so ein Spiegelcover nicht. So. Und ich habe aber lieber eine Geschlossenheit in der Intention, und dann eine große Kontroverse in den Maßnahmen, wo man sagen würde, diese Art von Migrationspolitik und die Rhetorik ist falsch. Aber wir stellen erstmal eine Geschlossenheit her, um dann kontrovers darüber zu diskutieren. Weil wir diese Geschlossenheit unbedingt brauchen. Weil was wir jetzt haben in der Praxis, ist ja eine sehr löchrige Brandmauer. Und immer die Angst, dass doch jemand es nicht ernst meint mit dieser Intention, dass doch jemand das gar nicht schlimm findet, wenn die AfD an die Macht kommt. Und das, finde ich, muss die erste Priorität sein, um überhaupt diesen Diskursraum zu schützen und herzustellen, wo man dann sagen kann, ja gut, aber wenn ihr es ernst meint, dann könnt ihr das und das nicht machen.
Okay, das verstehe ich. Letzter Punkt aber, also das verstehe ich im Bereich Kategorie Wirksamkeit. Wir nutzen diesen Diskursraum und wir nutzen genau diesen Ort, um genau das dann auszudiskutieren. In Anführungszeichen Missbrauch der Publicity oder Missbrauch der Energie des Protests zum Selbstelevieren. Und nur um deutlich zu machen, was ich meine, übertrag das mal auf einen Klimaprotest und dort läuft jemand von BP mit. Und er sagt...
Nein, das ist ein schiefer Vergleich, Entschuldigung.
Warum?
Also, weil BP ist die AfD in dem Bild. Die zerstören, was wir schützen wollen.
Okay, Verzeihung, meine Denkpause, ich suche gerade eine bessere Analogie.
Naja, Robert Habeck. Robert Habeck ist der Minister, der ist für Klima zuständig. Der läuft jetzt auf einem Klimaprotest mit. Würde nicht funktionieren. Gebe ich dir völlig recht. Weil der Protest will ja was von ihm. So. Ich glaube, im Falle der Demokratie geht es nicht ganz auf, weil ja auch ein Bundeskanzler oder auch eine Innenministerin, die dazu da ist, die Demokratie zu schützen, müssen wir gleichzeitig mitnehmen in die antifaschistische Praxis. Mhm. So. Und ich habe das jetzt an mehreren Stellen erlebt.
Aber müssen Sie uns nicht mitnehmen? Ist das nicht andersrum, though?
Ja, ich glaube, das
Sie
geht.
Wir haben doch die Macht, wir haben doch keine Macht. Wir müssen doch demonstrieren aus Kompensation, weil wir nicht die Macht haben, irgendwas zu verändern auf politischer Ebene. Das ist doch der Witz einer Demo.
Ja, aber ich glaube, da ist der Unterschied zwischen dem Klimabeispiel und dem Antifaschismusbeispiel, dass ich glaube, dass wir in dem Antifaschismusdiskurs gerade an dem Punkt sind, wo wir erkennen müssen, dass wir doch jeder für sich Macht haben. Viel mehr als bei der ökologischen Frage. Mhm. So. Und das kann ich auch erklären. Das wollte ich sowieso machen, weil ich, glaube ich, gerade auch einen interessanten Punkt finde. Also wir leben ja jetzt gerade in einer, und ich glaube, diese einfache Gleichung müssen alle für uns durchmachen. Es muss auch ein Olaf Scholz, ehrlich gesagt, nochmal neu durchmachen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man in diesem Diskursraum zusammenbleibt. Und ich erlebe das auch gerade in vielen Gesprächen mit FunktionsträgerInnen, auch mit MdBs, mit Leuten, von denen man erwarten würde, dass es ja eh schon klar ist, wie du sagst. Es ist doch sowieso schon klar, was passieren muss. Jetzt macht es doch bitte. Aber ich glaube, wir müssen noch den Schritt davor einmal machen. Und der ist eine ganz einfache Gleichung. So, wir leben in einer Demokratie, die funktioniert so ganz okay. Und die ist uns sehr wichtig. So, wir wollen sie unbedingt schützen, weil ohne Demokratie kann nichts sein, was uns wichtig ist. So, erstens. Zweitens, ich glaube, das teilen wir so. Zweitens, diese Demokratie ist akut bedroht von ihren Feinden aus dem Rechtsextremismus. Und zwar auf allen Ebenen, vor allem aber von innen durch die AfD. Und drittens, wir haben genug Empirie, wie Demokratien sterben. So, wir müssen nicht sagen, was könnte jetzt passieren? Wir haben es schon mal gesehen in Deutschland, zum Beispiel in vielen anderen Ländern auch, in Deutschland schon einmal von innen. Das ist alles wunderbar politikwissenschaftlich erforscht und hier ja auch schon öfters besprochen. Es kommt vor allem auf die Parteien an und auf die Milieus, die der extremen Partei politisch am nächsten steht. Also hier in diesem Beispiel die sogenannte demokratische Rechte. So. Und jetzt sehen wir, obwohl wir eine klare Mehrheit gegen die Demokratiefeinde haben, obwohl bei dieser Umfrage ist ihnen Demokratie wichtig, würden die meisten schon, stimmen ja auch die meisten zu, wachsen die. Die werden mächtiger. Das heißt, wir müssen also auch einmal ganz kühl feststellen, die bisherige Strategie und der Umgang damit haben nicht so gut funktioniert. Wir brauchen also mehr oder was anderes. So. Die Strategien, wie zum Beispiel, ja, wir müssen sie inhaltlich stellen, sind grandios gescheitert. So, das will ich eigentlich nicht mehr hören, weil das kann niemand mehr ernsthaft behaupten, dass es das was bringen würde.
Kommen, so, wir laden sie ein, ja, sie zu überführen. Huhu.
Wir stellen sie inhaltlich bis ins Kanzleramt. Herzlichen Glückwunsch. Und dann ist nämlich Schluss mit inhaltlich stellen, weil dann verbieten sie das inhaltlich stellen. So, deswegen würde ich jetzt dafür werben, zu sagen, so, hey, lasst sie uns hart ausgrenzen, aber lasst es uns gemeinsam tun, weil wir brauchen alle dafür, weil das ist schwer und hart. So, also Stigmatisierung, Entlarvung, Fundamentalkritik, normative Abwertung, inhaltliche Abwertung, mit allem. Wir müssen mit allem schießen. Und das gibt die Lage auch her. Die Beispiele, die ich vorhin gebracht habe, zeigen das ja. Aber das müssen wir zusammen tun. Das schaffen wir nur zusammen. Wenn da sozusagen die andere Seite nicht einsteht, dann funktioniert es nicht. Und der erste Schritt dazu ist, glaube ich, wir müssen raus aus dem falschen Universalismus. Neulich sagte mir eine Person, die sehr lange und in hoher Funktion im politischen Betrieb war und ist, Demokratie bedeutet auch Minderheitenschutz, auch für Rechtsextreme. Und ich dachte so, jein, gut, aber gut, dass wir darüber sprechen. Und wir müssen aber nicht hier wir Superschlauen in unserer Blase darüber sprechen oder wir die Superlinken oder die Superprogressiven oder die Superantifaschistischen oder die Superintellektuellen, sondern wir müssen mit den Leuten, die für den Minderheitenschutz zuständig sind, genau wie du gesagt hast, also mit Olaf Scholz, mit Nancy Faeser, mit all diesen Leuten, die entscheiden, was heißt denn Minderheitenschutz, mit denen müssen wir jetzt drüber diskutieren und sie davon überzeugen, für die AfD gilt dieser Minderheitenschutz nicht wie für andere Parteien. Für Rechtsextreme gelten andere Regeln, weil sie sich nicht an die Regeln halten. Das müssen die jetzt verstehen. Und ich glaube, das haben sie noch nicht verstanden. Und da müssen wir zusammen hinkommen, dass wir sagen, wir müssen uns jetzt alle entscheiden. So, welche Art von Minderheitenschutz wollen wir noch? Natürlich gelten auch für Rechtsextreme gilt der Rechtsstaat und so weiter und so fort. Das meine ich damit nicht. Aber im politischen Diskurs oder, wenn man so will, auch Kampf, müssen wir die Olaf Scholz dieser Welt davon überzeugen, dass wir in einen anderen Modus müssen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir die lieber näher dran halten, weil wir es ohne sie leider einfach nicht schaffen. Olaf Scholz, die Union, das ist einfach immer noch so ein großer Block. Die haben so viel Macht, es geht nur mit denen.
Fair enough, verstehe ich. Klar, wir brauchen die Person mit Macht, um überhaupt die Möglichkeit und die Hebel zu haben, Dinge verändern zu können, weil wir es ohne Macht weniger leisten können. Verstehe ich total. Jetzt ist aber die große Frage, was die Ampel bislang in Reaktion auf die Proteste gegen rechts eigentlich politisch gemacht hat und das auf den Weg gebracht hat.
Wollte ich dich eigentlich fragen.
Also, okay, also die PolitikerInnen haben sich strategisch dazugestellt und haben die Sache in den Protesten befürwortet. Das ist jetzt 4 Wochen her, ein bisschen mehr. Aber was hat die Regierung jetzt ernsthaft getan? Hat sie vernommen, was auf der Straße gefordert wurde? Wie entschieden geht sie denn nun tatsächlich auch politisch gegen reaktionäre und rechtsextremistische Kräfte im Land vor? Und ich weiß, du hast auf Twitter gefragt. Und ich darf ich kurz spoilen?
Ja.
Also es wurde sehr, sehr häufig das Tumbleweed-GIF gepostet. Sagen wir so. Hast du bessere Antworten noch parat?
Ja, ich habe im letzten Moment, ich habe tatsächlich nochmal gegoogelt und sagen wir so, das führt jetzt hier zu weit, das alles genau zu benennen, aber Mitte Februar hat tatsächlich Nancy Faeser in ihrer Funktion als Innenministerin ein Maßnahmenpaket vorgestellt gegen Rechtsextremismus, vor allem kriminalistische Maßnahmen, also Finanzströme besser beobachten, mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz, Reisen für Rechtsextreme erschweren, sie wollen ans Waffenrecht, das will die FDP nicht, aber okay, also wäre schon mal gut, wenn die Leute, die die Demokratie abschaffen wollen, vielleicht nicht noch Waffen hätten, aber das sind so eigentlich so kleinste gemeinsame Nennen, aber genau das meine ich so, da muss man jetzt halt einmal drüber diskutieren so und sich halt entscheiden so, was leider wirklich eine Misserfolgsgeschichte, sagt man, ist alles, was die grundsätzliche Bildungs- und Aufklärungsarbeit angeht, die, weiß ich, dir ja auch immer besonders wichtig ist. Denn zum Demokratiefördergesetz gibt es nur schlechte Nachrichten, leider.
Ja, das ist einerseits schade, andererseits verwunderlich. Es ist nämlich so, dass die wissenschaftlichen Dienste im Bundestag gebeten wurden, die verschiedenen Fragen zum Entwurf für das Demokratiefördergesetz zu untersuchen, um unter anderem zu überprüfen, inwieweit die Gesetzgebungskompetenz des Bundes und die verfassungsrechtliche Zulässigkeit dieses Auftrags gegeben ist. Also wir erinnern uns, das Demokratiefördergesetz, wir hatten in 5 Punkte, die man jetzt nach den Protesten machen kann, um die Demokratie zu schützen, auch das sogenannte Demokratiefördergesetz besprochen, das unter anderem eben von Nancy Faeser und von Lisa Paus auf den Weg gebracht worden ist. Und es ging darum, Projekte zur Förderung der Demokratie in Deutschland zu unterstützen, also zum Beispiel Extremismusprävention, Vielfaltsförderung, politische Bildung natürlich und auch die Entradikalisierungsarbeit in rechten Milieus. Dieser Gesetzesentwurf ist seit Dezember 2022 irgendwie die ganze Zeit am Rumschweben, wurde dann Sommer letzten Jahres von der FDP blockiert aus verschiedenen Gründen. Und deswegen konnte sich der Bund diesbezüglich einfach noch nicht, konnte sich die Regierung diesbezüglich noch nicht auf das Gesetz einigen. Und wichtig zu wissen ist, der Bund kann derlei Projekte, so wie sie beschrieben sind in diesem Fördergesetz, bereits schon finanzieren, aber eben nie langfristig, weil das gesetzlich auf Bundesebene nicht vorgesehen ist. Es ist nicht verankert. Und jetzt wissen wir aber aus der Extremismusprävention und auch aus der Aufklärungsarbeit und natürlich auch im Rahmen der politischen Bildung, dass das Prozesse sind. Das sind Entwicklungen, die müssen nachhaltig sein und langfristig erfolgen. Und meist unterfinanzierte zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen brauchen Finanzierungs- und Planungssicherheit, um diese sehr intensive mehrjährige Arbeit überhaupt leisten und durchhalten zu können. Und mit einem Demokratiefördergesetz hätte man diesen Initiativen eben die Sicherheit geben können, ihr seid langfristig abgesichert und auch inspirieren oder motivieren können, überhaupt solche Projekte in Gang zu bringen, wenn du weißt, okay, in 2 Jahren wirst du dann wieder beendet. Und der wissenschaftliche Dienst, der das eben untersuchen sollte, kam zu dem Schluss, zusammengefasst, sehr vereinfacht, ne, in nicht juristischem Jargon, wirklich dilettantisch meinerseits paraphrasiert, ist das überhaupt eine Angelegenheit, mit der sich der Bund beschäftigen sollte? Und sie kam zu dem Schluss, nein, die Gesetzgebungskompetenz des Bundes muss hier in Frage gestellt werden, da das Grundgesetz hier keine explizite Befugnis vorsieht. Das bedeutet, es gibt übersetzt nicht eine ausreichende Begründung, warum das nicht auch Ländersache ist, warum das nicht kommunal erfolgt, warum man nicht sagt, wir machen diese Finanzierungsüberlegungen, Förderungsüberlegungen eben zur Ländersache. Das soll dann jeder vor Ort klären. Und ja, ich hatte es am Anfang schon gesagt, schade, andererseits auch verwunderlich, um ehrlich zu sein, weil die Idee dahinter war, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus eben eine Bundesangelegenheit ist, also rein ideell gesprochen. Und hier wird dann aber juristisch gegenargumentiert und wird gesagt, es wird einfach nicht argumentativ oder es wird nicht juristisch klar, warum es eine Bundesebene sein muss, wenn es doch auch eben alles lokal erfolgt. Jetzt benutzen das aber rechte KommentatorInnen als Beleg oder als Beweis dafür, dass im Grunde von vornherein dieses Demokratiefördergesetz ein, wie sagt man, ein antiverfassungsrechtliches sei. Also die, das Framing ist, wenn sogar die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages sagen, nein, das ist keine Bundes-, das ist gegen, also in Anführungszeichen, ne, überspitzt gesagt, gegen das Grundgesetz, das, es gibt keinen Grund, das auf Bundesebene zu verankern. Und im Grunde ist das eh so eine linke, linksgrüne Aktion gegen rechts. Hat jetzt eben rechte KommentatorInnen oder rechtsextreme und reaktionäre KommentatorInnen dazu angehalten, das Ganze in Frage zu stellen, überhaupt den Kampf gegen rechts in Frage zu stellen. Und das ist das Pass pro Toto, also das, der Beleg oder das Gesetz, an dem gezeigt werden kann, für wie ideologisch verbrämt sie im Grunde die Innerregierungsdynamiken gegen rechts bewerten. Und das fand ich fatal. Also das ist auf mehreren Ebenen, ich weiß, es ist immer schwierig von Signalen zu sprechen, weil was bedeutet das so? Es ist ein fatales Signal. Was, also was heißt das denn übersetzt? So sagen jetzt die Leute, ah okay, das hat jetzt nicht geklappt oder so, aber es ist ein fatales Signal.
Aber ist es nicht auch wieder so, Entschuldigung, so ein bisschen egal? Also ich stelle jetzt immer die ketzerische Nachfrage. Ist es wichtig, was die denken und sagen?
Jein, also es, natürlich ist es egal, was sie denken, wenn aber eine Berichterstattung, wenn eine konservative eine, oder eine Boulevardberichterstattung von Medien, die gelesen werden, einfach als Headline hat. Und das ist ja dann etwas, das hängen bleibt. Gesetz von Nancy Faeser und Lisa Paus gegen rechts gescheitert, weil wissenschaftlicher Dienst im Bundestag sagt, das ist gegen das Grundgesetz. Dann,
ja, das ist dann, natürlich eine Verkürzung, die ist natürlich nicht gut. Das
total, aber keiner liest natürlich jetzt die Bewertung, den, die Auseinandersetzung, die Analyse von den wissenschaftlichen Diensten, die auch unglaublich kompliziert zu lesen sind. Also ich habe mich wirklich schwer getan. Wir verlinken die PDF natürlich in den Shownotes. Viel Spaß bei der Lektüre. Aber
das wird ein schönes Wochenende.
Aber es ist im Endeffekt die verkürzte, also das bleibt dann natürlich hängen. Und ich finde das doch, also ich finde das dann schon etwas, worüber man sich Gedanken und Sorgen machen muss, wenn das korportiert wird.
Das ist ein bisschen die Frage, was soll man machen? Also wenn es nun mal gegen, also es ist ja nun mal so, dass es rechtlich ein Problem ist.
Ich finde interessant, okay, dass keine, in Anführungszeichen, progressive Medien sich dem angenommen haben. Also ich habe tatsächlich diese Berichterstattung nur die kritische rechte Seite wahrgenommen und auf anderer Seite, aber also schickt mir gerne, falls ihr da Artikel zu gesehen oder gelesen habt, nicht in progressiven Medien wahrgenommen. Und das wäre ja interessant, das ein bisschen zu erklären oder aufzudrüsseln, was es genau meint einerseits. Andererseits, klar, im Endeffekt ist es am Ende des Tages dann natürlich in der politischen Praxis oder realpolitisch gesprochen tatsächlich egal, du hast recht, weil dann gehen wir einfach in die kommunale Arbeit, dann gehen wir in die Gemeinden, dann sagen wir, okay, dann ist es eben Länderebene, dann gehen wir da rein, aber dann müssen wir das jetzt auch in Angriff nehmen oder beziehungsweise dann auch diesbezüglich einen Diskurs führen, weil auch das eines der wichtigen Mittel ist in der antifaschistischen Arbeit. Also wirklich Aufklärungsarbeit, politische Bildung, Entradikalisierung ist extrem wichtig. Also ne, gerade im Osten brauchen wir nochmal Menschen, die vor Ort mit den Menschen sprechen über ihre innere Bewegung, ihre innere politische Bewegung und Bewegtheit und politische Mobilisierung in welche Richtung auch immer. Und dann lasst uns das gerne in Angriff nehmen, aber lasst es uns in Angriff nehmen. Und es ist löblich, was du gerade zitiert hast, was Nancy Faeser vorsichtig auf den Weg bringen wollte. Und gleichzeitig bleibt aber bei mir dann, jetzt spreche ich als wirklich einfach Bürgerin Samira, bleibt hängen, wir haben dann sowas wie Bezahlkartendiskurs oder so für Asylsuchende. Oder wir haben dann die Überlegung, Bezahlkarten anzuwenden auf Sozialhilfeempfänger. Und das ist dann, was irgendwie auf der anderen Seite hängen bleibt. So, was hat jetzt die Regierung gemacht in Reaktion auf die Proteste? Vorsichtig ein paar Überlegungen, was wir jetzt machen. Und ja, keine Waffen für Nazis, sehr gut. Und gleichzeitig aber dann wieder so viele andere Dinge, die ich als reaktionär bewerten muss, wo ich eine Mischung aus wütend und trostlos werde. Als hätte ich Bier und Kaffee gleichzeitig getrunken.
Zu Recht. Und du trinkst beides jetzt nicht so oft.
Ja.
Das ist richtig. Ja, da hast du völlig recht. Ich, der Turbo-Optimist in mir sagt, wir gehen in eine Phase, in der mehr Menschen verstehen, warum diese Art von Politik, zum Beispiel die Bezahlkarte oder auch generell die Migrationspolitik, warum die so gefährlich auch ist, weil sie eben die AfD nur stärkt. Aber das ist ja auch, ich glaube ehrlich gesagt, dass da auch intellektuelle Nachholarbeit in den Parteizentralen gemacht werden muss, dass das jetzt mal alle verstanden haben, dass das ein riesiges Eigentor ist, schon strategisch. So, und ich glaube, wir kriegen das ganze Problem nur gelöst, wenn alle strategischer denken. Und zweitens hast du mir wenigstens die Gelegenheit gegeben zu einer kurzen Sprachkritik und Medienschelte. Vielleicht machen wir eine ganze Episode darüber, wie wir eigentlich darüber reden. Ist schon ein Problem, auch von uns aus, ehrlich gesagt. Weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist zum Beispiel der Begriff Demo gegen rechts auch schon ein Problem, weil nicht zu Unrecht demokratisch rechte Politik sagt, okay, sind wir da jetzt mitgemeint oder nicht? Und da kann man sich ein bisschen drüber lustig machen, aber wir sind auch nicht präzise an ganz vielen Stellen. Und ehrlich gesagt, Journalismus muss da auch aufwachen und das viel mehr zu seiner Sache machen, zum Beispiel, wenn eben sowas wie das Demokratiefördergesetz nicht funktioniert und muss da präziser sein. Oder auch, gab eine lange Überlegung, lange überparteiliche Arbeit, das Verfassungsgericht im Grundgesetz vor politischer Einflussnahme zu schützen, steht vor dem Aus, weil Union will nicht mehr mitmachen. Man fragt sich, warum, gibt es verschiedene Meinungen. Auch da musste ich sehr lange suchen, bis ich dazu was gefunden habe in den Medien. Das ist ja der Kern, das ist das Fundament von allem, worüber wir diskutieren. Das muss eigentlich auch Kern und Fundament von Medienberichterstattung sein, bis hin, dass auch da mehr auf die Sprache geachtet wird, Sprache immer Denken repräsentiert. Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk noch gehört, da sagte dann der Sprecher, die Umfragen für die AfD sehen sehr gut aus. Ich denke, Leute, musste da passieren, bis solche Sätze nicht mehr einfach so fallen? Ich glaube, da muss man jetzt nichts groß erklären. Das versteht jedes Kind, warum das nicht cool ist. Aber wir wissen ja auch aus der Wahlforschung, es gibt diese Effekte, der Winner takes it all, die im Aufwind sind, die kriegen immer noch mehr das Momentum. Menschen hören auf solche Wertungen. So. Mhm. Auch generell ist unsere Sprache des Antifaschismus noch so zahnlos, wenn ich noch einmal den Begriff Haltung zeigen höre. Mhm. What the fuck? Was heißt denn Haltung zeigen? Es geht nicht um zeigen. Klar, natürlich haben wir vorhin gesagt, Demonstration zeigt doch immer, ja, wir sind einer Meinung, ja. Aber es geht um Halten. Nicht um sowas Abstraktes wie Haltung zeigen. Ich bin gegen die AfD, ich bin gegen Antifaschismus. Herzlichen Glückwunsch. Kommt 20 Jahre zu spät. Wir müssen halten. Wir müssen Räume frei halten von Rechtsextremen. Wir müssen unsere Sprache frei halten von ihren Begriffen und Konzepten. Wir müssen uns gegenseitig halten, wenn es akut wird und so weiter und so fort. So, und wir müssen den Rechtsstaat festhalten. Und wir müssen uns immer wieder Halt geben und wir müssen gerade den Leuten Halt geben, die sich wirklich praktisch engagieren. Wenn natürlich können nicht alle ständig irgendwelche ganz tolle antifaschistische Arbeit machen. Aber die Menschen, die sich immer wieder exponieren, die auch sehr viel Hass dafür kriegen, die müssen wir halten. Nicht Haltung zeigen, sondern halten. Und du hast, glaube ich, noch eine Empfehlung mitgebracht von einer gemeinsamen Freundin, die ein fantastisches Buch geschrieben hat, genau in diesem Sinne.
Ja, also Disclaimer, ich durfte am Mittwoch eine Lesung moderieren in Berlin für dieses Buch, aber auch unabhängig davon, unabhängig, dass wir sie beide kennen und mögen und dass wir ein Interview mit ihr geführt haben, dieses Buch ist wirklich für mich eine Naturgewalt gewesen. Also ich habe wirklich dieses Buch mit so großer Dankbarkeit gelesen und ich hatte am Anfang Angst, weil es ist immer schwierig, wenn man zusagt, einen Abend, eine Moderation zu bestreiten, ohne vorher das Buch gelesen zu haben, weil die leise Angst immer mitschwingt, dass man ein Problem hat, wenn einem das Buch vielleicht nicht gefällt oder man keine Verbindung mit dem Buch einzugehen vermag. Wie soll man dann den Abend darüber sprechen? Und ich war so glücklich und dankbar, dass ich, nachdem ich die letzte Seite umgeblättert habe, dass ich es überhaupt aufgrund dieser Moderation lesen durfte. Das ist nämlich Zeit der Zäune, Orte der Flucht von Katja Riemann. Das ist jetzt vor kurzem veröffentlicht worden. Und boah, das Buch ist sehr vieles. Wenn uns eines in unseren Diskursen über Geflüchtete und über Migration auffällt, dann ist es vor allem die Abstraktion, mit welcher über die Prozesse der Flucht gesprochen wird und über die Geflüchteten gesprochen wird. Und diese zumeist als Bedrohungsszenario dargestellt werden oder eben als bedrohliche Naturkatastrophe, die auf uns einwirken wird. Und Katja Riemann ist in ihrem zweiten Buch losgezogen, um dieses Abstrakte, was wir eben in unserem medialen politischen Diskurs immer so ganz gesichtslos verhandeln, konkret zu machen, um nicht eben mit, in Anführungszeichen, Flüchtlingen zu sprechen, sondern mit Menschen zu sprechen, die auf der Flucht sind. Und das ist ein Riesenunterschied und das macht sich so bemerkbar in dem Buch. Sie ist alleine und oder an der Seite von Hilfsorganisationen von 2020 bis 2023 in verschiedene Camps und Aufnahmezentren und Geflüchtetenlager gefahren, hat diese besucht, beispielsweise Moria auf Lesbos, beispielsweise war sie in Calais. Sie war an der bosnisch-kroatischen Grenze und hat dort Ärzte begleitet, die Menschen nachts versorgt haben. Sie war an den Küsten Marokkos in den Enklaven und hat in diesen Epizentren der Exklusion mit Männern, Frauen, Kindern gesprochen. Und der Ausdruck ist so schrecklich, ich weiß, ich habe nur keine bessere Formulierung, aber auf Augenhöhe. Sie hat aufgrund ihrer menschenoffenen, zugewandten Art Gespräche hingekriegt mit Menschen, die ich so nirgendwo gelesen hatte. Und das immer mit dem Wunsch, die Gegenwart dieser Menschen zu durchdringen und diese Menschen nicht nur zu amplifizieren, ihnen nicht nur eine Stimme zu geben, ihre Geschichte zu erzählen, sondern sie einfach kennenzulernen, zu verstehen, diese Persönlichkeiten zu porträtieren und abzubilden. Und insbesondere fällt auf, dass sie auch im Gespräch mit Frauen und Mädchen führen kann und konnte, die zumeist nicht gehört werden konnten, aus verschiedenen Gründen, weil beispielsweise sie das Gespräch mit den männlichen Helfern vor Ort scheuten oder andersherum die männlichen Organisatoren das Gespräch vielleicht mit den Frauen und Mädchen aus verschiedenen Gründen scheuten. Und mit Katja Riemann ging dann dieser Dialog und da hat sie Persönlichkeiten abgebildet, ihre Geschichten, ihre Fluchtgeschichten erzählt, ihre Herkünfte beschrieben und diese Begegnung, diese Beobachtung, diese Betrachtungen und auch ihre Begriffsarbeit und Einordnung von Worten wie eben Zaun, Flüchtling, Grenze, die Verhandlung der Idee des Interims, also des Transits, hat sie in diesem unglaublich feinfühligen, herzensklugen und gesellschaftlich brutal relevanten Buch zusammengebracht. Ich habe es wirklich mit so einer steigenden großen Liebe gelesen und deswegen kann ich es jedem empfehlen. Es ist toll geschrieben, stilistisch auch, hat ein Gefühl auch für Szenen, für Dramaturgie, für das Abbilden der Räume. Sie zeigt auch diese Räume als eigene Antagonisten. Das fand ich, glaube ich, am bemerkenswertesten. Wenn sie die Persönlichkeiten, die sie dort beschreibt, die Menschen, die sie dort trifft, als Protagonisten ihrer Erzählungen präsentiert, liebevoll präsentiert, dann schreibt sie genauso über diese Nicht-Orte und diese Zwischenräume und eben vor allem diese Grenzen als Antagonisten. Also sie sind eigene Akteure in ihren Beschreibungen. Und dadurch wird dieses Buch auch irgendwie auf dramaturgischer Ebene so lesenswert und interessant und arbeitet mit verschiedenen Formen. Also ist es manchmal Bericht, manchmal Reflexion, manchmal historische Aufarbeitung. Gleichzeitig sind dann Seiten aus einem Drehbuch, das sie für Arte vorbereitet hat, drin. Also du hast dann einfach Drehbuchseiten. Manchmal sind das einfach ganze Interviews mit Expertinnen zu verschiedenen Themen, zum Beispiel mit einer Soziologin über, was genau Gewalt eigentlich ist. Und am Ende gibt es auch einen wunderschönen Brief, der an ihre Mutter gerichtet ist. Und in diesem beschreibt sie dann nochmal eben ihre Impressionen. Und diese Collage aus verschiedenen Formen macht das Buch wirklich extrem reich und sprengt die Grenzen eigentlich eines Sachberichts, wie es diese Art von Buch hätte werden können oder wie es sie manchmal ist. Und deswegen große Empfehlung, Zeit der Zäune, Orte der Flucht von Katja Riemann.
Wer Katja Riemann, Samira und mich live erleben will, kann es tun. Und zwar in München im Leo 17 heißt die Location. Und zwar am 24. März. Ich glaube, es gibt noch Karten. Schlag zu. Macht es gut. Habt ein schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche.
Und vergesst nicht, nächste Woche kommt das Buch, das neue Buch von Friedemann raus. Was ihr wollt. Im Grunde das, was wir heute besprechen haben, noch viel schlauer und elaborierter. Und das Schönste an dem Buch ist, wie ich finde, dass es im Dunkeln leuchtet. Das Cover, wie auch der Inhalt, wie auch Protest,
das hast du schön gesagt,
tun sollte, im Dunkeln leuchten. Passt aufeinander auf und bis nächste Woche. Tschüss.
Piratencenter Powerplay, der beste Podcast der Welt. Gesellschaft und Politik, das ist unser Feld. Diskutieren, analysieren, wir bleiben immer echt. Piratencenter Powerplay.